Kurt Tucholsky, der Zeitsparer. Am 27. Februar 1926 war es soweit. Die Herren in weißen Laboratoriumsmänteln erfüllten den großen Raum, bewegten sich unruhig, lachten, gestikulierten und sprachen aufgeregt durcheinander. Denn sie hatten 2 Stunden regungslos gehorcht, abwechselnd auf den ungefügen Apparat gestiert, der in der Mitte des Hörsaales stand, und auf den kleinen Mann, der leichenblass auf einem Stühlchen saß und mit leiser Stimme Erläuterungen gab. Der deutsche Professor Gottlieb Friedrich Walzemüller hatte den Zeitsparer erfunden. Der Apparat hob die Zeit auf. Er war gar nicht so kompliziert, und wenn Sie Ihrerseits aufs Patentamt gehen, werden Sie sehen, dass ich recht habe. Denn da bekommen Sie die Erklärung zu dem Ding, das aussah, damals, heute sind Sie ja anders, wie ein zugedecktes Bett aus Stahl. Man legte sich hinein und was man da an Zeit ersparte. Denn drinnen liefen ja die Uhren nicht. Nicht die elektrischen und nicht die Sanduhren. Das konnte man beliebig irgendwo in seinem Leben wieder ankleben und einfügen, wo man es gerade brauchte. Das gab ein Hallo. Mit dem Herumtrödeln auf der Erde war es auf einmal vorbei. Niemand hatte mehr Zeit zu verlieren. Die Redensart »Ich habe keine Zeit« wurde Formel für den Offenbarungseid. Und es war ganz erstaunlich, wie sich die Menschen beeilten, um mit den nötigsten Obliegenheiten fertig zu werden. Sie sparten. Keiner tat noch etwas anderes, als im Eiltempo die wenige Nahrung zu sich zu nehmen und sich dann befriedigt in den Apparat zu packen. Da drinnen sparte er nun Zeit und legte sie auf die hohe Kante. Wer ging noch spazieren? Wer hatte noch Augen zu sehen, was auf der Welt vor sich ging? Sie lasen nicht, sie liebten nicht, sie freuten sich nicht mehr, sie sparten. Carnegie hatte zu allem Zeit. Er aaste geradezu mit der Zeit, als ob er sie später nicht noch einmal brauchen könnte. Aber dafür war vorgesorgt. Er kaufte Zeit auf. Und 1000 arme Teufel legten sich krumm, damit der kleine weißhaarige Herr sich so recht gemütlich eine Birne schälen oder gar ein Stückchen zu Fuß gehen konnte. Es gab eine Zeitbörse. Da wurde die Zeit gehandelt. Und weil sie sehr gut bezahlt wurde, so legten sich ganze Dörfer industriemäßig in den Kasten aus Stahl, sparten und verkauften meistbietend. Darauf fielen die Preise. Aber durch einen Trust gelang es, eine kräftige O's zu erzielen. Einmal gab es einen Corner. Mr. Wolf aus New York, der infolge eines tödlich verlaufenden Unterhaltungsromans einen schrecklichen Tod gefunden hatte, lebte wieder auf, weil er fühlte, dass hier ein Geschäft zu machen sei. Kaufte auf, ich glaube, er hat damals im Ganzen circa 70.000 Jahre gehabt, wurde eingekreist und musste losschlagen. Man konnte darauf den Tag schon für 5 Cent haben, und die Leute bummelten, dass es eine Schande war. Die Theater machten weit auf. Ganz reiche Herrschaften begannen Fußball zu spielen, und man sah bereits wieder Angehörige des mittleren Bürgerstandes, die im Schein der untergehenden Sonne, lässig vor der Schwelle ihres Häuschens stehend, träumerisch in der Nase bohrten. Aber das ging vorüber. Der Monat Zeit kostete wieder seine 80 Dollar, und alles war wie früher. So lagen die Dinge, als sich eine seltsame Nachricht auf der Erde verbreitete. Bei München, hieß es, lebe ein Mann, der spare überhaupt keine Zeit. Hat man je so etwas gehört? Er sei Menschendoktor und heiße Bruck. Dr. Bruck. Einige reiche Leute, denn die anderen hatten ja keine Zeit, machten sich auf, diesen Unmenschen zu sehen. Wahrhaftig, als sie sich dem kleinen Anwesen näherten, rauchte da ein Mann mit einem Spitzbart eine Pfeife, eine lange Pfeife, und auf dem Porzellankopf, das sah man deutlich, war ein buntes Blumengewinde gemalt, mit Engeln, die die Girlandenenden angepackt hielten. Der Mann paffte behaglich und stieß die Rauchwölkchen in die warme Sommerluft, in der sie hellblauen Gaseschleiern vergleichbar langsam nach oben entschwebten. Und dieser Mensch verfolgte ihren Aufstieg zufrieden, und wenn eins verflogen war, schickte er ein anderes nach und mochte sich so an diesem Wolkenspiel schon eine ganze Weile erfreut haben. Und nicht genug damit. Er zündete sich die Pfeife, als sie ausging und nicht gleich brennen wollte, 3-mal hintereinander an. Da brannte sie. Ja, War er denn toll?
Es schien so.
Denn als der reiche Münchner en gros schlechter Mauermeier sich dem Manne eilig prustend, um nicht so viel Zeit zu verlieren, in das Gesichtsfeld schob, da sagte der, Grüß Gott, sagte er, und dann mummelte er so recht behaglich an seiner glimmenden Pfeife. Und ehe der Mauermeier sich noch recht erholt hatte, fuhr der Doktor fort, ja, wollen wir nicht ein kleines Spaziergängchen machen? Da seht doch nur, wie hübsch grün schon das wellige Gras ist, über das der Wind läuft. Und da drüben die Höhen, auf die ich jetzt zuschreiten will, sind schon durchsichtig bläulich, und das ist ein gutes Zeichen fürs Wetter. Dann nahm sich der Mauermeier die Zeit, denn er hatte es dazu und konnte es sich leisten, Gott sei Dank. Dann nahm er sich die Zeit, ganz schnell einmal zu sagen, einsperren sollte man Erna, Herr Nachbar, zwingen Verschwendung, und schob eilig laufend in der Richtung zum Bahnhof ab, um den Zug nach München nicht zu verpassen, damit er gleich wieder weitersparen könne. Der Doktor aber stand fröhlich lächelnd auf, ergriff das Stöckchen, das ihn auf allen Wegen begleitete, und durchschritt den sauberen, stillen Ort, darinnen er wohnte, besah sich voll guten Mutes die breiten Straßen und die niedrigen Häuser und das achteckige Türmchen auf dem Wirtshaus. Da oben, in dem achteckigen Zimmerchen, mit der Aussicht auf das Dorf und die Berge, habe eine verrückte Gräfin gewohnt, raunten die Leute, und wenn die Nebelschwaden dicht durch die regenschwere Luft zogen, dann schoben sie sich wohl an den acht Fensterchen vorbei, der Ofen knasterte, und eine weißhaarige Dame kroch murmelnd die gewundene Treppe herauf, um hier ein verlorenes Leben zu beschließen. Das überdachte der Doktor, und dann guckte er, ob das Krankenhaus noch an seinem Platz sei, und sah nach der Post, vor der eine alte Rumpelschäse ohne die Gäule aufgestellt war, und nach dem Rathaus, und stand schließlich nicht ab, unterwegens in besten Schmauchen ein kleines Poem zu verfertigen, in dem alles darinnen stand. Wie schön doch das bisschen Leben sei, und wie man nur einmal auf die Welt gesetzt werde, und wie er für seine Person auf alle Mauermeiers und Zeitsparer pfeife.